Vor der Predigt lese ich uns noch einige Verse aus dem Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis nicht finster und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde. Ein buntes Gewebe in der Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen. Da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben.
Ja, ihr Lieben, wir haben schon einiges gehört und gesungen von unserer christlichen Hoffnung, von dem, was wir an Gedanken verbinden mit der Ewigkeit, mit diesem Sonntag, von dem, was wir glauben. Aber lasst uns einen Schritt zurücktreten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie durch die Stadt gehen. Von Ewigkeitssonntag merken wir da nichts. Da ist Black Friday, Marburg by Night. Solche Dinge stehen im Vordergrund. Volkstrauertag. Allenfalls die Gedenkstunde am 9. November im Garten des Gedenkens. Aber auch da war es wohl eine kleine Schar. Mir ist ein Gedicht von Bert Brecht durch den Kopf gegangen. Sie kennen es sicher, ein kurzes. Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hingehe. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Ihr Lieben, drückt sich in diesem Gedicht nicht ein Lebensgefühl aus, das wir um uns her wahrnehmen? Man will nicht zurückschauen, so vieles in der Vergangenheit ist ungeklärt. Man möchte nicht gerne vorwärts blicken, denn die Zukunft scheint unberechenbar und bedrohlich. Aber vor dem Innehalten fürchtet man sich ja auch. Es zwingt uns zum Nachdenken. Und so hastet man von Termin zu Termin mit Ungeduld. So wollen wir als Christen nicht mit unserem Leben umgehen. Obwohl auch wir als Kinder unserer Zeit dem manchmal ausgesetzt sind. Aber wir versuchen schon, uns den Fragen nach Vergangenheit und Zukunft zu stellen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und so haben wir bewusst ja im kirchlichen Kalender diese beiden Sonntage, wir haben davon gehört und darüber nachgedacht. Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag. Ein Ende des Kirchenjahres, das auf den ersten Advent schon vorausdeutet. Dazwischen liegt der Buß- und Bettag. Erinnert ihr euch da überhaupt dran? Nächsten Mittwoch, es ist in diesem Jahr ja auch Elisabeth-Tag, an dem ökumenisch ein paar Dinge stattfinden. Und diese Gedenktage fordern uns auf, Vergänglichkeit in den Blick zu nehmen. Grenzen unseres Lebens, so wie es im Buch Prediger im ersten Kapitel heißt, alles ist eitel und Windhauch. Angesichts von Tod und Ewigkeit werden manche Dinge relativ. Wertungen verschieben sich. Zeitbedingtes wird vorläufig. Trauer und Buße, Tod und Ewigkeit sagen uns, lasst uns innehalten. Nehmt euch Zeit zu sehen, wo ihr steht. Wenn wir das tun, wenn wir dazu bereit sind, merken wir auf einmal, dass wir nach uns selbst gefragt sind. Wer bin ich? Mit dem Tod muss jede und jeder sich selber auseinandersetzen. Durch diese Tür kann ich nur allein gehen. Niemand wird mich vertreten. Wie gehe ich damit um? Wer bin ich heute an diesem Punkt meines Weges? Was habe ich vorzuweisen? Wo sind meine Grenzen? Wie bin ich die geworden, die ich bin? Mein Leben ist ja von vielen Dingen geprägt, von lieben Menschen, von wichtigen Begegnungen. Von manchen habe ich mich verabschiedet im vergangenen Jahr, aber auch vielleicht schon früher. Menschen, die Lücken hinterlassen haben und ein Stück von mir selber mitgenommen haben. Wer bin ich? Wie bin ich die geworden, die ich bin, und was steckt noch in mir drin? Was kommt auf mich zu? Wie viel Einfluss habe ich denn auf mein Leben? Was kann ich heute für meine Zukunft tun? Womit muss ich rechnen? Fragen am Straßenrand, beim Innehalten, angesichts von Dingen und Ereignissen, die sich im Alltag nicht unterbringen lassen. Dem allem stellen wir heute Morgen einen Text aus dem ersten Johannesbrief gegenüber. Ich lese 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3, und ich habe heute die vertraute Übersetzung aus der Lutherbibel gewählt. Johannes schreibt: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Wer bin ich, haben wir gefragt. Und unser Text antwortet mit der Aufforderung, von uns wegzusehen. Seht, sagt er, seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erzeigt. Gerade wenn die Begegnung mit dem Tod und mit allem, was ich getan und unterlassen habe, mich radikal in Frage stellt, wird mir dies gesagt. Schau doch. Die Liebe des Vaters macht uns zu Kindern. Sieh nicht dich an. Schau auf Jesus. Das haben wir schon oft gehört. Aber wir lernen doch eigentlich nie daran aus. dass es ein Irrweg ist und uns ins Verderben führt, wenn wir unseren Weg in unserer Leistung suchen und unseren Wert aus uns bestimmen wollen. Spätestens dann, wenn es aufs Sterben zugeht, müssen wir loslassen, was uns stolz oder selbstständig macht. Vielen wird Schritt um Schritt genommen, was ihnen wichtig ist, bis sie zuletzt wie ein Kind gepflegt werden müssen. Und dann? Wenn ich von mir und dem, was ich kann, absehe, was bleibt? Chaos? Nichts? Wenn Gottes Liebe es ist, die meinen Wert ausmacht, dann wird sie auch in meiner letzten Stunde gelten. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, so bekennen wir mit den Worten des Apostels Paulus. Daran kann nur festhalten, wer von sich selber wegschauen und aufschauen kann zu Jesus. Der Text hämmert es uns ja geradezu dreimal ein. Dreimal spricht er von der Gotteskindschaft, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Und dann im zweiten Vers, wir sind nun Gottes Kinder. Wir sind wer? Wir sind Produkte der unbedingten Liebe Gottes. Erinnern Sie sich vielleicht auch an das alte Sonntagsschullied, Mein Vater ist reich an Gütern und Geld. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch in eurer Jugend gesungen wurde. Im Refrain heißt es jedenfalls, bin ein königlich Kind in Jesus dem Heiland. Ja, ein königlich Kind. Das ist nicht mehr unsere Sprache. Wir würden das Lied heute nicht so gerne wieder singen, obwohl manche der Lobpreislieder sehr viel von Königen reden, die in unserem Alltag nicht vorkommen. Aber die Freude, die aus diesen Zeilen spricht, die wünsche ich mir manchmal. Ja, auch wenn ich nicht viel kann, bin ich ein Königskind. Wenn wir nach Beispielen in der Realität suchen, kommen wir freilich sowohl bei den Königskindern als auch bei den Vätern und ihrer Liebe zu Kindern schnell an Grenzen. Wie viele Kinder heute sehen bei ihren Vätern kein Abbild der Liebe Gottes? Unsere menschliche Liebe ist halt nicht unbedingt. Wir haben Erwartungen, wir haben Wünsche im Blick auf unsere Kinder, auf die Menschen, die wir lieben, denen wir begegnen. Und auch da, wo wir uns als Eltern an Gottes Liebe orientieren wollen, fallen wir doch immer wieder weit dahinter zurück. Und doch spüren wir gerade in der Begegnung mit den Kindern manchmal etwas von der Verheißung, die ja in jedem Kind steckt. Ein ganzer Mensch und ein Mensch, der werden muss. Das gilt ja für uns Erwachsene auch, dass wir noch werden müssen. Wir vergessen das nur ganz leicht. Und so heißt es ja auch in diesem Text, es ist noch nicht erschienen oder offenbar geworden, was wir sein werden. Drei Dinge höre ich aus diesem Satz heraus. Zwei Warnungen und eine Verheißung. Zuerst, die Gewissheit der Kindschaft darf nicht mit falscher Sicherheit verwechselt werden. Gottes Liebe ist unveränderlich. Wir Menschen gehen unseren Weg. Wir verändern uns und Gott zwingt uns ja nicht, bei ihm zu bleiben. Wenn wir Gottes Liebe ernst nehmen, kann unser Leben nicht nur im Rückblick darauf bestehen, dass wir vielleicht vor vielen Jahren Gottes Liebe angenommen haben. Leben in der Kindschaft muss täglich neu geschehen. Es ist noch nicht heraus, was wir sein werden. Und das heißt für mich zum Zweiten, manchmal muss man warten können. Reiße Gott nicht aus der Hand, was er dir geben will. Zum Leben in der Kindschaft gehört Geduld. In kleinen Dingen, aber auch so wie in diesem Text, über den Tod hinaus. Es ist noch nicht so weit. Wir leben hier, unter den Bedingungen dieser Welt. Wir stoßen an Grenzen, wenn wir Gottes Liebe in unserem Alltag umsetzen wollen. Weder wir sind vollkommen, noch auch vor allem die Welt, in der wir leben. Deshalb ist es ja so schwer, Gottes Kindschaft sichtbar zu machen, glaubhaft zu leben. Man sieht halt noch nicht, was in uns steckt. Vor allem aber, und das ist das Dritte, strahlt dieser Satz ja eine ungeheure Hoffnung aus. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wie schnell legen wir uns und andere fest auf das, was wir kennen, auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die ändert sich auch nicht mehr. Der war schon immer so. Gott geht nicht so mit uns um. Vielleicht denken wir, wir wüssten ja alles übereinander, aber wir sind mehr, als man von uns sieht. Und wenn wir einander mit Liebe begegnen, einander mit den Augen der Liebe ansehen, dann lassen wir uns Freiraum, mehr und anders zu sein und vor allem anders zu werden. Aber dabei bleibt unser Text ja nicht stehen. Wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar sein wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist das nicht eine ungeheure Aussage, ihr Lieben? Eine Vision, bei der wir an die Grenzen unserer Vorstellungskraft kommen. So ist es doch immer, wenn wir uns mit Worten dieser letzten Grenze nähern, wenn wir sie zu überschreiten versuchen. Menschliche Begriffe und Vorstellungen sind sehr unzulänglich. So unzulänglich wie dieses Wort Ewigkeit selber, bei dem die meisten so etwas wie Zeit ohne Ende verstehen und dann kommen so Karikaturen raus wie der berühmte Münchner im Himmel. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist für mich die letzte Aufhebung aller Begrenzungen und Einschränkungen, denen wir hier unterworfen sind. Wir lesen ja an manchen Stellen in der Bibel, dass ein Mensch Gott nicht sehen kann. Es wäre unser Tod. Gott wohnt in einem Licht, dem keiner sich nähern kann. Gerade deshalb musste ja Jesus kommen, damit etwas von Gottes Wesen für uns in unseren Dimensionen erfahrbar wird. Aber eines Tages werden wir wirklich vor Gott stehen und ihn sehen, wie er ist. Die Aussicht könnte auch Angst machen. Vielleicht haben Sie den Psalmisten im Ohr, den wir gehört haben, Psalm 139, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nicht umsonst hat Adam und mit ihm wir alle sich ja im Garten versteckt. Aber wir stehen ja Gott als Kinder gegenüber. Seine Liebe hat uns dazu gemacht, wie wir gehört haben. Und so schreibt der gleiche Johannesbrief ein bisschen später, Furcht ist nicht in der Liebe. Der liebende Vater kommt uns entgegen und wir sollen uns darauf freuen. Denn so sagt unser Text, dann werden wir ihm ähnlich sein. Sein wie Gott. Was der Mensch im Paradies in Ungehorsam und Auflehnung an sich reißen will, das erscheint hier am Ende der Zeiten als Vollendung der Zuwendung Gottes. Wie wir uns das vorstellen sollen? Liebe Gemeinde, das weiß ich auch nicht. Ich denke, hier enden unsere Möglichkeiten. Aber eins ist sicher, was in diesem Leben mit unserer Kindschaft beginnt, wird dort vollendet. Unser Leben als Christen läuft auf diesen Höhepunkt zu. Wer diese Hoffnung hat, schreibt Johannes, der heiligt sich. Und heilig ist, was Gott gehört. Wer diese Hoffnung hat, lebt auf Gott zu. Und zwar hier und heute. Diese Zukunftsperspektive aus dem Johannesbrief hat nichts mit Vertrösten auf eine schöne Zukunft zu tun. Nur wenige Verse später spricht er ausführlich von der notwendigen Bruderliebe. Angemessen von Hoffnung und Zukunft können wir nur reden, wenn wir die Gegenwart mit ihren Anforderungen ernst nehmen. Wir haben es auch gesungen in dem alten Lied von Christian Knorr von Rosenrot. Oder umgekehrt, weil wir eine Hoffnung haben und eine Zukunft kennen, können wir uns öffnen für die Fragen unserer Zeit. Nur Menschen, die nichts mehr zu erwarten haben, können alle Türen zumachen und sich einigeln. Hoffnung öffnet Perspektiven, auch für die Gegenwart. Das noch nicht Erschienene bestimmt schon jetzt das Leben der Kinder Gottes. Es macht das Leben vor dem Tod lebenswert. Und es gibt Kraft, auch wenn der Weg mühsam und beschwerlich wird. Ich lese noch einmal Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Wir hören.